HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Dorothee Meyer-Karwig, Julika Tillmanns, einem Beitrag von Marius Galler und Nicole Abraham. In dieser Ausgabe der Hörbuchzeit zum dritten Advent sprechen wir zunächst über das Hörbuch von David Attenborough. Der lebendige Planet, wie alles mit allem vernetzt ist. Im Anschluss stellt uns Marius Galler das Hörbuch »Unsere verschwundenen Herzen« von Celeste Ng vor. In unserer Rubrik »In eigener Sache« ist Julika Tillmanns zu Gast. HR2 Kultur sendet eine neue Lesung des 2013 verstorbenen hessischen Autors Peter Kurzeck mit dem Titel »Und wo mein Haus«, die auch als Hörbuch erscheint. Und wir setzen unsere Reihe mit Weihnachtshörbüchern für Kinder fort. Diesmal stammt die Weihnachtsgeschichte von Annika Scheffel und heißt Winter auf Solup. Dorothee Meyer-Karwig, Sie stellen als erstes nicht ein belletristisches Hörbuch vor, sondern eines aus dem Sachbuchbereich.
Ja, genau, eines von David Attenborough. Und zwar eines, was auch sehr unterhaltsam ist und das man sich gut zum Beispiel auf einer langen Autofahrt oder in der Bahn anhören kann. Und eines, von dem man später dann auch viel erzählen kann.
Sir David Frederick Attenborough ist einer der bekanntesten Tierfilmer und Naturforscher der Welt. Seine Fernsehdokumentationen und Bücher erreichen ein Millionenpublikum. Ein Forschungsschiff, eine Meerenge und mehrere Tier- und Pflanzenarten wurden schon nach David Attenborough benannt. Und jetzt erschienen das Buch und Hörbuch mit dem Titel »Der lebendige Planet, wie alles mit allem vernetzt ist«. Dorothee Meyer-Karwig, hier geht es also nicht um die Einzelbetrachtung von Tieren und Pflanzen, sondern wie sie miteinander agieren, oder?
Ja, genau, wie sie miteinander agieren und wie sie voneinander und auch von Umwelteinflüssen abhängen bzw. sich darauf einlassen. Und daher hat er sein neues Werk auch nach Lebensräumen gegliedert. Also die Kapitel lauten beispielsweise Schmelzöfen der Erde, da geht es um Vulkane, Welt aus Eis, nördliche Nadelwälder, im Dschungel, frisches Süßwasser, offener Ozean und so weiter.
Also ich weiß zum Beispiel, dass im Dschungel das Leben tobt. Aber auf Vulkanen, die gelten ja meist als sehr lebensfeindlich und zerstörerisch.
Ja, so ist es auch. Aber sie bieten dann auch wiederum besondere Chancen für neues Leben und werden auch sehr schnell wieder besiedelt. Und als Beispiel nennt David Attenborough den Mount St. Helens in den USA, der 1980 ausbrach. Und nach nur wenigen Monaten siedelten sich dort schon Weidenröschen an. Also sie gelten auch bei uns als Pionierpflanzen. Und dann ging es zügig weiter.
Kurze Zeit später kamen Lupinen hinzu. Sie gediehen trotz fehlender Nährstoffe in der Lava, da sie jene selbst bilden können. Besonders erstaunlich ist, dass auch schon bald Tiere in die obersten Höhenlagen des geborstenen Vulkans zurückkehrten, obwohl es für sie hier kaum Nahrung gab. Nach ein oder zwei Jahren fanden sich an den Hängen des Gipfels Spinnen ein, die sich durch Fadenflug fortbewegten, sowie bestimmte Käferarten. Sie ernährten sich von Teilen toter Insekten, die der Wind auf den Berg geweht hatte. Diese Schicht toter Gliederfüßer, darunter Motten, Fliegen und sogar Libellen, die versehentlich hier landeten und aufgrund von Futtermangel zu einem frühzeitigen Tod verdammt waren, bildeten letztendlich die Basis für eine dauerhaftere Besiedlung des Geländes. Nach ihrem Tod wehte der Wind Teile ihrer Körper zusammen mit Pflanzensamen in Ritzen und Ecken, wo sie sich zersetzten. Die Nährstoffe aus diesen winzigen Kadavern gelangten in die darunterliegende Asche. Jetzt waren die Samen an der Reihe. Sie keimten und fanden inmitten des sonst so sterilen, unverwitterten Vulkanstaubs einen idealen Nährboden. Heute, über 4 Jahrzehnte nach dem Ausbruch, gibt es trotz der noch sichtbaren Narben wieder Lebenszeichen auf dem Mount St. Helens. Die schnelle Rekolonisierung des Bergs überraschte sogar die Wissenschaftler.
Ja, das war ein Ausschnitt aus »Der lebendige Planet, wie alles mit allem vernetzt ist« von David Attenborough, gelesen von Alexander Bandia. Das ist wirklich erstaunlich und David Attenborough nennt noch ein weiteres Beispiel. Der Krakatau, der ist 1883 ausgebrochen, das ist jetzt 150 Jahre her und seine Hänge sind heute wieder mit dichtem Tropenwald bedeckt.
Und das klingt jetzt wirklich nicht nach einer wissenschaftlichen Abhandlung, sondern eher so nach einem Hörbuch für interessierte Laien.
Ja, so ist es. Wobei auch Experten hier noch viel Neues erfahren können, da eben auch Biologen sich ja in der Regel spezialisieren. Und David Attenborough berichtet ja aus allen Gebieten der Erde. Er erzählt sehr plastisch mit wahnsinnig vielen Beispielen, die das Ganze auch wirklich sehr lebendig machen. Da berichtet er beispielsweise vom Leben im Eis und den Pinguinen und den unglaublichen Strapazen, die auf sich nehmen müssen, um ihre Jungen groß zu bekommen. Mhm. Also da geht es also darum, wie sich Tiere vor extremer Kälte schützen. Er beschreibt aber auch Tiere und Pflanzen, die sich gegen sehr große Hitze und Trockenheit schützen müssen. Also generell geht es um besondere Anpassungen an die Umwelt. Und es geht eben auch darum, was passiert, wenn der Mensch das Gefüge durcheinander bringt. Und dazu bringt er ein Beispiel die Waldbrände, auf die bestimmte Nadelbäume sogar angewiesen sind.
Die Flammen vernichten nicht nur konkurrierende Pflanzen, sie setzen in den Nadeln zudem Nährstoffe frei und erneuern den Boden. Der Rauch tötet außerdem Pilze ab, die die Bäume angreifen könnten. Manche Kiefern bilden sogar Zapfen aus, die mit einem teerähnlichen Harz überzogen sind. Diese öffnen sich zur Freigabe der Samen nur, wenn sie intensiver Hitze ausgesetzt sind. Wälder wie diese vor Bränden zu schützen und Brigaden von Brandwachen zu unterhalten, bedeutet, in die natürlichen Prozesse einzugreifen. Das führt langfristig zu Veränderungen in der Beschaffenheit des Waldes und verwandelt ihn von einem Nadelwald in einen Laubwald. Es kann aber auch große Gefahren mit sich bringen. Ohne regelmäßige Brände sammeln sich gefallene Blätter, Äste und abgestorbene Stämme langsam auf dem Boden an. Falls nach vielen Jahren der Brandunterdrückung ein Feuer ausbricht und außer Kontrolle gerät, fangen diese ganzen Überreste Flammen. Brände wie diese können über Stunden an einem Ort lodern. Wenn sie sich allmählich ungehindert ausbreiten und zu Feuerstürmen anwachsen, schlagen die Flammen die Stämme hinauf und die Baumkronen explodieren wie Feuerbälle. Kein Baum kann das überleben. Und der ganze Wald wird zerstört.
Ja, man könnte noch viele, viele Beispiele anführen. Beispiele, die einen erstaunen und anrühren. Also so erzählt David Attenborough beispielsweise von kleinen Fröschen, die im Urwald in den Blattachseln von Bromelien aufwachsen. Von Käfern, die nachts auf die Dünen in der Wüste Namib steigen, um den Tau einzufangen. Von Spinnen, die sich vom Wind ganz weit wegtragen lassen und so weiter und so fort.
Super.
Also man bekommt insgesamt so eine kleine Ahnung von der schier unendlichen Vielfalt der Natur und davon, wie alles von allem abhängig ist und wie wichtig es ist, dieses Wunderwerk zu erhalten.
Interpretiert wird das Hörbuch von Alexander Bandilla, einem Schauspieler, Regisseur und eben Sprecher von Hörbüchern. Er legt den Text sehr sachlich und klar an, so mein Eindruck.
Ja, das ist erstmal ohne Fehl und Tadel. Auf lange Sicht würde ich aber doch sagen, er könnte meiner Meinung nach doch ein bisschen mehr das Besondere, das Staunenswerte hervorholen. Also er ist nicht so richtig mit der Seele dabei, aber das ist natürlich auch ein schmaler Grat. Zu viel Inbrunst wäre da auch nicht gut. Es gibt aber noch ein anderes Manko auf dieser CD. Wie so oft vermisse ich hier ein Inhaltsverzeichnis. Da möchte man doch gerne mal noch mal reinhören in das Kapitel über die Ozeane oder den Dschungel. Aber man erfährt einfach nicht, wo dieses Kapitel beginnt. Also stelle ich in den vergangenen Monaten sehr oft fest und kann darüber eigentlich nur einen Kopf schütteln. Das kostet ja kaum etwas und wäre wirklich eine große Hilfe, so ein Inhaltsverzeichnis. Trotzdem, es ist ein sehr interessantes Hörbuch. Man schweift vielleicht mal gedanklich ab beim lange Zuhören, kann sich selbstverständlich auch nicht alles merken, aber dann bleibt man wieder an irgendetwas hängen und hört und staunt über die Vielfalt unserer Welt. Also ich habe es wirklich dann doch sehr gern gehört.
Und man kann es ja auch immer wieder anhören, um sich dann
Genau. Alles
zu merken. David Attenborough, der lebendige Planet, wie alles mit allem vernetzt ist. Gelesen von Alexander Bandilla. 3 MP3-CDs sind bei USM Audio erschienen und haben eine Dauer von 11 Stunden und 43 Minuten. Kostenpunkt knapp 23 Euro. Celeste Ng wurde 1980 in den USA geboren. Sie studierte Englisch in Harvard und kreatives Schreiben an der University of Michigan. Was ich euch nicht erzählte, stand genauso auf der Bestsellerliste wie Kleine Feuer überall, das auch als Miniserie verfilmt wurde. Ihr neuester Roman heißt Unsere verschwundenen Herzen und ist als ungekürzte Lesung bei der Audio Verlag erschienen. Marius Galler hat sie sich angehört.
Britta Steffenhagen ist Schauspielerin und eine versierte Hörbuchsprecherin. Und sie schreckt auch nicht davor zurück, in amerikanischen Actionfilmen wie der Avengers-Serie als Synchronsprecherin aufzutreten. Mit Unsere verschwundenen Herzen hatte sie nun einen Roman vor sich, der realistische mit dystopischen Elementen verbindet. Die US-amerikanische Autorin Celeste Ng, deren Eltern von Hongkong in die USA eingewandert sind, spielt hier durch, was passiert, wenn die in den USA real existierende sinophobe Stimmung zur Staatsdoktrin und China Staatsfeind Nummer 1 wird. Bereits mit den ersten Sätzen macht die Sprecherin klar, dass in diesem Roman etwas auf dem Spiel steht.
Aber Pakt ist mehr als ein Gesetz. Es ist ein Versprechen, das wir einander geben. Ein Versprechen, unsere amerikanischen Ideale und Werte zu schützen. Ein Versprechen, dass Menschen, die unser Land durch unamerikanische Ideen schwächen, mit Konsequenzen rechnen müssen. Aus Alles über Pakt. Ein Handbuch für junge Patrioten.
Britta Steffenhagen hat sich hier für Pathos entschieden, für Drama und damit den Ton vorgegeben, der sich mit Variationen durch das Buch halten wird. Sie hat eine helle und klare Stimme und sie gibt ein zügiges, flottes Tempo vor, das an manchen Stellen sogar noch weiter beschleunigt wird. Und das ist plausibel, denn Unsere verschwundenen Herzen ist kein Roman, der über Introspektion oder Charakterentwicklung funktioniert. Er ist handlungsgetrieben, hat seine dramatischen Szenen und er enthält Momente des Alltags, die profan und banal scheinen. Aber für Bert, die Hauptfigur, Sohn eines Amerikaners und einer Chinesin, jede Menge Gefahr enthalten. Das Ende Amerikas, China im Aufstieg. Diese Headline überschattet alles in den USA, wie sie hier beschrieben werden. Und da Bert seine Herkunft ins Gesicht geschrieben steht, steht er ständig unter Druck.
Der Brief kommt an einem Freitag. Natürlich aufgerissen und wieder versiegelt mit einem Aufkleber, wie alle Briefe. Geprüft zu ihrer Sicherheit. Packed. Auf dem Postamt hatte er zunächst für Verwirrung gesorgt, als der Beamte den Bogen entfaltet, ihn geprüft, an seinen Vorgesetzten, dann an den Chef weitergereicht hatte. Doch am Ende wurde er für harmlos befunden und weitergeleitet. Kein Absender, nur ein New Yorker Poststempel. 6 Tage alt. Auf dem Umschlag sein Name. Bert. Und deshalb weiß er, der Brief ist von seiner Mutter.
Ein Überwachungsstaat hat sich etabliert, mit Pakt im Zentrum, dem Gesetz zur Rettung amerikanischer Werte. Asiatisch aussehende Menschen werden auf offener Straße straflos zusammengeschlagen. Die Stimmung ist aufgeheizt, am Rande eines Pogroms. Familien werden getrennt und Kinder aus chinesischen oder chinesisch-amerikanischen Familien bei aufrechten Amerikanern stramm amerikanisch erzogen. Eine schwere Krise hat das Land durchgerüttelt.
Während der Krise kam es ständig zu Störungen. Solange er zurückdenken kann, haben sie das in der Schule gelernt. Alle ohne Arbeit, stillgelegte Fabriken, Engpässe bei allem Möglichen. Banden hatten Geschäfte geplündert und in den Straßen randaliert, ganze Viertel in Brand gesetzt. Die Nation wie gelähmt im Chaos. Straßen in Trümmern, eingeschlagene Fenster. Ein Panzer in der Mitte der Wall Street. Unter dem Gateway Arch in St. Louis stieg in orangefarbenem Dunst Rauch auf.
Celeste Ng hat mit ihren Eltern im sogenannten Rust Belt gelebt. In Pittsburgh oder in Cleveland. Dort, wo die wirtschaftliche Krise besonders früh und deutlich spürbar wurde und Donald Trump leichtes Spiel hatte mit seinen Anklagen gegen den Wirtschaftsfeind China. Sie verlängert eine sinophobe Stimmung in eine düstere Zukunft, von der man nicht genau weiß, wie weit sie noch entfernt ist. Aber sie schreibt auch über Widerstand, über geheime Netzwerke, die Pakt bekämpfen und dem Verbleib der Kinder aus unamerikanischen Familien nachforschen. Bert, der noch in die Schule geht und eigentlich Noah heißt, ist auf der Suche nach Verbündeten. Vielleicht, um seine kleine, private Arche zu bauen in eine andere Zukunft, die nicht von Paranoia und Hass geprägt ist. Seine Freundin Sadie könnte dabei sein. Oder seine Mutter, die irgendwo in den Netzwerken des Widerstands von New York aktiv ist und dort vermutlich auf ihn wartet. Britta Steffenhagen fängt gekonnt diese Spannung ein. Sie lässt sich Zeit, wenn Bert in der Bibliothek ist und dort nach Spuren seiner Mutter fahndet. Und sie treibt an, wenn er on the road ist und sie weiß in den Dialogen, dass es noch Jugendliche sind, die hier sprechen.
Da ist es wie in einem Schloss, hatte Sadie geschwärmt. Sie ging täglich in die Bibliothek. 5 abgezwackte Minuten auf dem Heimweg von der Schule. Im Laufschritt, um so schnell wie möglich dorthin zu gelangen. Rennend, um rechtzeitig nach Hause zu kommen, nachdem sie zu lange geblieben war. Sadie, ich glaube, in Zukunft musst du öfter duschen, sagte ihre Pflegemutter, wenn sie verschwitzt und zerzaust nach Hause kam. Du wirst noch erwischt, warnte Bert sie. Doch Sadie blieb ungerührt.
Celeste Ink hat einen spannenden Roman geschrieben, der von der Hoffnung getrieben ist, es möge nicht so schlimm kommen, wie es hier erzählt wird. Und mit Britta Steffenhagen hat sie eine kongeniale Sprecherin gefunden, die ohne Mühe und mit viel Energie durch diese ungekürzte Lesung führt.
Mario Scala besprach Celeste Ink, unsere verschwundenen Herzen, übersetzt von Brigitte Jakobait. Eine ungekürzte Lesung mit Britta Steffenhagen. Eine MP3-CD, das sind rund 10,5 Stunden, kostet 25 Euro und ist bei der Audio Verlag erschienen. Und jetzt zu unserer Rubrik in eigener Sache. Und dazu ist HR2 Literaturredakteurin Julika Tillmanns zu mir ins Studio gekommen. Hallo Frau Tillmanns.
Hallo, grüß Sie Frau Abraham.
Die Fangemeinde des Schriftstellers Peter Kurzeck kann sich freuen. Der Schöffling Verlag hat gerade posthum ein weiteres Buch des 2013 verstorbenen Schriftstellers Peter Kurzeck herausgegeben. Es trägt den Titel Und wo mein Haus und ist der 8. Band der auf 12 Teile angelegten Chronik des alten Jahrhunderts. HR2 Kultur hat den kompletten Text aufgenommen, um ihn als Lesung zu senden. Und gleichzeitig erscheint er als Download im Verlag Speak Low. Bevor wir zur Lesung kommen, zunächst die Frage, wie ist denn der Rahmen für dieses große Romanprojekt? Wie ist das erzählt, Frau Tillmanns?
Die Situation ist die, dass der Erzähler Peter Kurzeck mit seiner damaligen Frau Sibylle, der Tochter Carina und den Freunden Jürgen und Pascal am Küchentisch sitzt und denen aus seinem Leben erzählt. Das Ganze findet in den Jahren 1983-84 statt und von dieser Zeit aus wird also das komplette Erinnerungsprojekt Das alte Jahrhundert erzählt. So eben auch der jetzt neu erschienene Band Und wo mein Haus, in dem man eben nur ab und zu mal an diese Erzählsituation am Küchentisch erinnert wird. Zum Beispiel, indem der Autor dann ein schlichtes Sagte ich in den Text einbaut oder auch indem er mal Sibylle fragen lässt, wen meinst du wer? Und er antwortet dann kurz und ist dann aber auch gleich wieder mittendrin in seinen Lebenserinnerungen.
Was gewinnt der Autor durch diese Erzählsituation? Die ist doch recht ungewöhnlich.
Ja, er kann einfach in den Zeiten hin und her springen. Man kennt das ja vom eigenen Erzählen aus der Vergangenheit. Da löst eine Erinnerung oft gleich die nächste und die übernächste aus. Und so ist es auch hier. Peter Kurzeck erzählt in diesem Band zunächst von einer Fahrt von Frankfurt nach Gießen, davon, wie er am Frankfurter Bahnhof erstmal an der alten Milchbarstation macht und ein paar Züge verpasst, wie er dann endlich in den Bummelzug steigt und wie in Friedberg, Butzbach und Bad Nauheim dann so alles aus- und wieder einsteigt. Und ja, während er von dieser einen Fahrt erzählt, erinnert er sich eben auch an die vielen, vielen Fahrten nach Gießen, die er früher schon mal unternommen hat, als kleines Kind, als Schüler und als junger Mann. Ja, und alle diese Erlebnisse wollen jetzt erzählt werden.
Was für Geschichten über Gießen sind das denn, die da hochkommen?
Ja, die früheste Erinnerung, da ist der Erzähler gerade mal 5 Jahre alt. Damals lebte er mit seinen Eltern und der großen Schwester in einem einzigen Flüchtlingszimmer in Stauffenberg. Und er erinnert sich, wie er mit der Mutter von Stauffenberg aus in das kriegszerstörte Gießen gefahren ist. Das war in der Woche vor der Währungsreform und sie hofften, es gäbe in der Stadt noch was zu kaufen für das alte Geld. Aber da blühte natürlich schon der Schwarzmarkt. Ja, und später ist er dann als Schüler regelmäßig nach Gießen gefahren und noch etwas später als junger Mann fuhr der Erzähler dann zur Arbeit dorthin. Peter Kurzeck hat nämlich tatsächlich mal um das Jahr 1970 herum mal als Personalchef für einen Betrieb der US Army gearbeitet.
Und was hat er da erlebt?
Ja, er hat da Menschen aus Osteuropa betreut, die während des Krieges als Kriegsgefangene, als Zwangsarbeiter oder auch als, ja, in Anführungszeichen freiwillige Arbeitskräfte nach Nazi-Deutschland gekommen waren. Und viele von diesen Menschen waren nach dem Krieg einfach in Gießen geblieben und wurden dann als Displaced Person bei der US Army beschäftigt. Und weil es in den Gießener Kasernen in den 70er Jahren eigentlich nichts mehr wirklich Sinnvolles für die Leute zu tun gab, musste unser Erzähler sie dann immer zu so absurden Beschäftigungsmaßnahmen einteilen. Ja. Und ich würde vorschlagen, da hören wir mal rein. Das ist wirklich die reinste Militärsatire.
Arbeitsbeschaffung. 8 Mann, die 2 Bretter, die nicht mehr gebraucht werden, mehrfach von hier nach dort tragen. Und haben dafür 2 Wochen Zeit. Verlängerung möglich. Rasenmähen. Die Höhe der Halme wird von oben herunter festgesetzt und regelmäßig überprüft. Wächst dauernd nach, das Zeug. Die Fahnenmasten anstreichen, müssen erst sachgemäß umgelegt, dafür gibt es Vorschriften. Und dann gleich mehrere Lagen Farbe drauf, damit sie einmal in Wind und Wetter. Natürlich von allen Seiten den Fahnenmast anstreichen, rundherum. Viele Fahnenmasten auf dem Armeegelände. Und muss man immer wieder. Genauso die Schilder an den Kasernentoren, Schilder und Masten und Torpfosten, Schilder und Schilderhäuschen. Aber am meisten haben sie mit der Reparatur und Instandhaltung und Inganghaltung ihrer eigenen Arbeitskompanie-Existenz zu tun.
Da muss ich Ihnen recht geben, die reinste Militärsatire. Und damit sind wir jetzt auch schon beim Hörbuch angelangt. Wen haben wir denn da gerade eben gehört?
Ja, das war der Schauspieler Michael Rotschopf. Der hat Peter Kurzeck jetzt schon zum zweiten Mal die Stimme geliehen. Erstmals 2019, als Kurzecks Werk gerade relativ frisch vom Strömfeld zum Schöffling Verlag gewechselt war, wo man sich seither ganz verstärkt dem Nachlass widmet. Und Michael Rotschopf hat damals für H2 einen Auszug gelesen aus dem schwergewichtigen Roman Der vorige Sommer und der Sommer davor. Und jetzt haben wir die besondere Situation, dass der vorliegende Band zwar als Roman daherkommt, aber dass es tatsächlich ein Romanfragment ist. Der Autor ist ja schon vor bald 10 Jahren verstorben und konnte diesen Band leider nicht mehr zu Ende bringen. Und deshalb ist das von Rudi Däuble jetzt sehr sorgfältig edierte neue Buch Und wo mein Haus eben ein deutlich schmalerer Band geworden. Wir haben ihn komplett lesen lassen und damit liegt jetzt erstmals eine ungekürzte Lesung eines Kurzeck-Texts von Michael Rotschopf vor. Und das ist schon was Besonderes.
Inwiefern?
Peter Kurzeck war ja bekanntlich selbst ein großer mündlicher Erzähler. Neben seinen Büchern haben ja vor allem auch seine Hörbücher Aufsehen erregt, allen voran die Kindheitserzählung Ein Sommer, der bleibt. Man sprach dann von einem regelrechten Kurzeck-Sound und der galt einfach als nicht zu kopieren oder gar zu überbieten. Aber Michael Rotschopf hat sich davon jetzt völlig frei gemacht. Er orientiert sich einfach überhaupt nicht an diesem schwebenden, nicht enden wollenden Rhythmus, in dem der Autor selbst seine Erinnerungen vorgetragen hat. Stattdessen gestaltet Rotschopf, natürlich mit Unterstützung der Regisseurin Marlene Breuer, diesen Text jetzt sehr beherzt und eigenständig. Er liest oft auf Punkt, manchmal auch auf Pointe. Und er schafft auf die Weise viele kleine, so geschlossene Miniaturen und besondere Hörerlebnisse. Zum Beispiel, wenn es um die Trümmerblume geht, die im kriegszerstörten Gießen wohl überall wucherte.
Die Trümmerblume. Gleich nach den ersten Bombenangriffen und dann im ersten Sommer nach dem Krieg und jedes Jahr wieder. Lila, sagte ich, eher rosa lila, beinahe Himbeerfarben, ein bisschen grell. So eine Farbe, die alles besiegt, ganze Felder davon, als seien sie über Nacht emporgewachsen. Stehen auf den Trümmern, stehen in der Morgensonne, stehen und wiegen sich so im Wind. Gerade hoch genug, um sich gut wiegen zu können im Wind. Und so viele. Manchmal, sagte ich, sieht man sie im Wald, am Waldrand und auf einer Lichtung. Heißt sie hier auch Trümmerblume oder ist sie das gar nicht? Fragt man die Leute, kann sich keiner erinnern. Trümmerblume? Ja, vielleicht gab es so eine, aber wie sie aussah und ob es sie wirklich gab. Man geht auf der Erde herum und sucht sich seine Bilder zusammen, sagte ich, und wird dabei alt. Und merkt es nicht gleich.
Ich finde, das macht richtig Lust auf mehr. Wo kann man denn mehr hören?
Ja, die Lesung läuft ab Montag bei uns in HR2 Kultur und bis Weihnachten. Also das ist auch so ein kleines Weihnachtsgeschenk an unsere hessischen Hörerinnen und Hörer, denn es gibt so ziemlich keinen Ort in ganz Mittelhessen, an dem dieser Zugreisende Peter Kurzeck nicht mal kurz vorbeikommt und ihn dann nicht kurz kommentiert. Also noch hessischer geht's wirklich nicht. Sie können die ganze Lesung also bei uns in HR2 Kultur im Programm hören, aber auch in der ARD Audiothek. Dort ab Sendestart am Montag für den ganzen Monat, also bis zum 12. Januar. Und Sie haben es schon erwähnt, wir sind wirklich froh und glücklich, dass sich das feine kleine Berliner Hörlabel Speak Low entschlossen hat, als Kooperationspartner mitzugehen. Denn da kann man die Lesung jetzt ab sofort und dann eben auch auf lange Sicht anhören.
Danke, Julika Tillmanns, für die Besprechung.
Gerne.
Peter Kurzeck und Wo mein Haus, gelesen von Michael Rotschopf, Regie führte Marlene Breuer. 3 Stunden 45 Minuten in der ungekürzten Lesung gibt es als Download bei Speaklow für 18 Euro und das Buch erschien im Schöffling Verlag. In der Hörbuchzeit setzen wir jetzt unsere Reihe mit Weihnachtshörbüchern für Kinder fort. Diesmal stammt die Weihnachtsgeschichte von Annika Scheffel. Heißt Winter auf Solup und ist für Kinder ab 10. Annika Scheffel wurde 1983 in Hannover geboren. Sie studierte angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Ein Teil ihres Studiums verbrachte sie in Bergen in Norwegen. Seither arbeitet sie als Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Im vorigen Jahr erschien Sommer auf Solup. Ich kann mich erinnern, Dorothee Meyer-Karwick, Solup ist eine kleine Insel irgendwo im Norden und sie ist so klein, dass sie auf keiner Landkarte verzeichnet ist.
Ja, genau. Aber die Familie Fröhlich hatte dort im Sommer Urlaub gemacht und zur Familie gehören neben den Eltern Paula und Tom die Kinder Mari, der ältere und verschlossene Kurt und der kleine Bela. Und die Kinder lernen auf der Insel das Mädchen Emma kennen mit ihrem Papagei und ihren Ponys. Außerdem den jungen Jun, der auf einem alten Kahn wohnt. Emma wohnt dagegen bei Jolka, die das Ferienhaus der Familie Fröhlich vermietet. Und schon im Sommer hatten die Kinder viele Abenteuer auf der Insel erlebt. Und nun im Winter kehrt die Familie Fröhlich zu einem Kurztrip überraschend auf die Insel zurück. Und das tut Jolka auch ganz gut, die mit Winterdepressionen zu kämpfen hat.
Eine kleine Insel, irgendwo im Meer, Ponys, ein Papagei, ein Junge, der auf einem alten Boot wohnt. Das sind schon ganz schöne Zutaten für eine spannende Kindergeschichte. Was erleben die Kinder denn diesmal auf der Insel?
Also die Wechselnacht steht bevor, so wird auf der Insel Silvester genannt. Und da kann man sich was wünschen und die Wünsche werden erfüllt. So heißt es, wenn man 7 schwierige Rätsel löst. So steht es auf einem alten Pergament, das die Mutter Paula vorliest. Und da hören wir rein, als Interpretin hören wir Sascha X.
Das sind aber auch schwierige Aufgaben, sagt Paula und liest weiter vor. Übers Meer laufen. Einen Ort finden, an dem noch niemand war. Durch die Zeit reisen. Lauter lachen als der Westwind, einen schlafenden Riesen wecken. Verhindern, dass das letzte silberne Blatt zu Boden fällt. Eine alte Wunde heilen.
Also das mit dem lauter Lachen als der Westwind, das kriegen wir schon hin, sagt Emma zuversichtlich.
Und das mit der alten Wunde vielleicht auch, oder?
Tom sieht seine Frau fragend an. Die ist Ärztin und wie Mari sagt, eine sehr gute.
Das kommt auf die Wunde an. Paula wiegt nachdenklich den Kopf. Aber wie wollt ihr einen schlafenden Riesen wecken oder durch die Zeit reisen?
Das sind aber wirklich merkwürdige Aufgaben.
Ja, merkwürdige und doppelbödige Aufgaben. Aber die Kinder versuchen sie zu lösen und dabei lernen sie eben die tief verschneite Insel nochmal neu kennen. Sie finden ein verstecktes Schiffswrack, ein verletztes kleines Rentier in einer Eishöhle und schaffen es sogar über Wasser zu laufen,
Nein.
wie es eine Aufgabe verlangt. Das Wasser ist an der Stelle nämlich einfach gefroren, allerdings nicht so fest wie gedacht.
Komm schnell zurück. Wir wissen nicht, wie dick das Eis da draußen ist.
Juns Stimme klingt wie aus einer anderen Welt. Emma hat keine Angst. So lange nicht, bis sie hinter sich das Krachen hört. Emma fährt herum und im nächsten Moment beginnt sie zu rennen. Dorthin, wo im spiegelglatten Eis plötzlich ein Loch ist. Und aus dem Loch tauchen Juns Arme und Kopf auf, nur um kurz darauf wieder zu verschwinden.
Emma läuft so schnell, wie sie wohl noch nie in ihrem Leben gerannt ist. Sie hört Jolkas ruhige Stimme in ihrem Kopf. Abstand zur Einbruchstelle halten, lang auf das Eis legen, langsam nach vorne rutschen. Emma hofft, dass auch Jun sich an Jolkas Anweisungen erinnert. Ruhe bewahren, nicht zappeln, nicht unter das Eis geraten, halte dich fest und zieh dich hoch, wenn du kannst. Und ja, jetzt sieht Emma Juns Finger, die sich am Rand des Eises festklammern. »Halt!« brüllt sie, als sie sieht, dass auch Kurt in Richtung des Lochs schlittert. Emma ist kleiner und leichter, sie hat eine Chance.
»Ich bin da!« ruft sie Jun zu. »Ich hol dich da raus!«
Jun antwortet nicht, aber er hebt ganz leicht seinen Daumen. Emma legt sich bäuchlings auf das Eis.
»Ich brauch den Bohrer!«
ruft sie Mari und Kurt zu.
»Ich hab den Rucksack, warte!« ruft Kurt.
Einen Moment später schlittert die lange Metallstange neben Emma über das Eis. Sie bekommt die Stange mit einer Hand zu fassen.
Kurt, leg dich hin und halt meine Knöchel fest.
Sie spürt seine Hände an ihren Stiefeln.
Mari, halt Kurt fest.
Emma schiebt den Bohrer über das Eis auf Juns Hände zu.
An dem gebogenen Griff kann er sich festhalten. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Es ist viel zu kalt und Juns Kleidung hat sich mit Wasser vollgesogen.
Ja, das ist knapp, aber die Kinder können Jun gerade noch so aus dem Wasser ziehen. Also, es ist eine spannende Geschichte, übrigens auch für Emma selbst. Sie kommt einem Geheimnis nahe, das ihre eigene Vergangenheit betrifft. Dabei geht es um einen Traum, der sie immer wieder heimsucht. Sie träumt darin von einem Sturm und hohen Wellen und einem schaukelnden Boot und dann einem lauten Knall. Und dann wacht sie immer wieder auf.
Und was steckt dahinter?
Ja, das wird hier nicht verraten. Ah. Nur so viel, Emma ist nicht das Kind von Jolka. Aber auch um Jun und Kurt gibt es etwas Neues, was in der vorigen Geschichte Sommer auf Solup noch nicht so richtig rausgearbeitet wurde. Die beiden erleben ihr Coming Out. Die Jungs sind ineinander verliebt und kommen hier zueinander.
Ist das ein Problem für die Eltern von Kurt?
Nein, das ist eigentlich für niemanden ein Problem. Das wird hier ganz unaufdringlich erzählt. Es ist nicht besonders hervorgehoben, dass es sich hier um zwei Jungs handelt. Das macht die Autorin ganz gut, nämlich ganz undramatisch.
Schön. Abenteuer, Liebe, Geheimnisse, das sind ja alles Zutaten für gute Geschichten für Kinder an der Schwelle zur Pubertät. Die Geschichte, die hier von Sascha X mit viel Engagement vorgelesen wird, wie wir gehört haben.
Ja, Sascha X versteht es sich sowohl in ganz kleine als auch große Menschen gut einzufühlen. Also dem kleinen Bela gibt sie eine sehr kindgerechte Stimme. Der ältere Kurt klingt dagegen so mürrisch, wie es sich für einen Teenager gehört. Mari und Emma klingen aufgeweckt. Also an jeder Figur ist sie sehr nah dran. Und dann versteht sie es auch gut, ihrer Stimme etwas so geheimnisvoll Zauberhaftes zu geben. Beispielsweise für die Szene in der Eishöhle und für die tief verschneite Insel so insgesamt. Und dann kann sie auch so voll in die Dramatik reingehen, wie beim Einbruch ins kalte Wasser.
Und am Ende wird alles gut, nehme ich an.
Ja, die Kinder lösen alle Rätsel und damit steht der Wunscherfüllung von allen in der Wechselnacht nichts mehr im Weg. Einen Wunsch hatten sie übrigens alle, dass Familie Fröhlich nämlich noch ein wenig auf Solup bleiben kann. Und auch dieser Wunsch wird erfüllt. Das Meer ist nämlich so rau, dass die Fähre ein paar Tage lang gar nicht fahren kann.
Wunderbar. Annika Scheffel, Winter auf Solup, gelesen von Sascha X. 3 CDs, 4 Stunden 10 Minuten, kosten 15 Euro und sind bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 10 geeignet und kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste Dezember für Kinder und Jugendliche. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Julika Tillmanns, Dorothee Meyer-Karwig und Nicole Abraham.